Demut. Der Schlüssel für Beziehungen. Oder andersherum gesagt, sei demütig in Beziehungen. Geht das überhaupt? Und ist das gut? Wieso überhaupt Demut? Bei den Vorbereitungen zu dieser Predigt bin ich auf ein Gedicht gestoßen, welches eine Frau Kronenberg geschrieben hat. Und sie hat da ein bisschen so die Demut, wie sie sie erlebt, beschrieben. Ich lese dieses Gedicht vor. Demut. Noch nie davon gehört? Möglich. Man begegnet ihr kaum noch. Doch, wo sie geübt wird, schmilzt das Eis. Sind die Tage heller, die Blumen bunter, sprießen Zweige der Hoffnung. Die Frau hat damit ihren Worten versucht auszudrücken, die Auswirkungen, welche die Demut haben kann. Das ist vielleicht für den einen oder anderen ein bisschen neu oder erstaunlich, weil heutzutage wird ja die Demut eher negativ damit verbunden. Also sie ist eher so, hat so einen schlechten Touch. Demut, das ist doch eher etwas, wo man unterdrückt wird. Oder es wird geübt, ausgeübt, um Machtspiele auszuüben oder die Macht für sich an sich zu reißen. Aber damit wird die Demut kräftig missverstanden. Die Bibel zeigt uns die Demut in einem völlig anderen Licht. Denn die Demut ist mit dem Leben, besonders auch mit dem Leben als Christ, ganz eng verknüpft. Und so hat auch der Paulus etwas zu der Demut geschrieben. Und zwar in seinem Brief an die Philipper. Im 2. Kapitel in den Versen 1 bis 4. Wenn es bei euch irgendeine Ermutigung in Christus gibt, ein tröstendes Wort, der Zuspruch, der aus der Liebe kommt, Gemeinschaft, die der Geist Gottes bewirkt, ein herzliches Erbarmen, dann macht doch meine Freude vollkommen, indem ihr in derselben Einstellung und Liebe von ganzem Herzen zusammensteht. Tut nichts aus Streitsucht oder Ehrgeiz, sondern seid demütig und achtet andere höher als euch selbst. Denkt nicht nur an eures eigenes Wohl, sondern auch an das der anderen. Der Text bzw. Paulus erwähnt am Anfang zuerst einmal die Grunderfahrungen des Glaubens. Die, welche, wenn sie ausgeübt werden, eine erfreuliche Gemeinschaft ausmachen. Und da ist es jetzt egal, ob diese Grunderfahrungen oder die Gemeinschaft, ob das jetzt das Gemeindeleben ist oder die Beziehungen. Es kann sein, dass einem die Frage begegnet, wie wünschen Sie sich Beziehungen? Wie wünschst du dir Beziehungen? Und da bin ich mir sicher, wenn man da eine Umfrage starten würde, da würden dann Aussagen kommen wie, ja, eine Beziehung, die soll natürlich liebevoll sein, herzlich. Man soll zusammenstehen, füreinander da sein, einander trösten, einander zuhören und so weiter. Halt alles Sachen, die aufbauen, die gut sind. Halt eben alles, was erfreut. Ich bin mir natürlich auch sicher, wenn wir so von Beziehungen sprechen, dann haben wir alle ein Idealbild. Bei Beziehungen mit Christen, unter Christen oder von Christen, aber bei den Beziehungen geht es nicht um ein Ideal, welches zu schaffen ist, als nicht etwas, was wir erschaffen müssen, was wir machen müssen, was da sein muss, sondern es geht um eine von Gott in Christus geschenkte Wirklichkeit, woran wir teilhaben dürfen. Also das ist nichts, etwas, was wir tun müssen, sondern Gott schenkt es uns. Es ist ein Geschenk von ihm, welches er ermöglicht. Denn Gott Er stellt keine Forderungen, die unmöglich sind. Es kann zwar sein, dass eine Forderung von ihm uns unmöglich erscheint, aber er schaut immer wieder, dass es auch ermöglicht ist, oder er ermöglicht es selber. Und somit ist es eigentlich auch ganz egal, wenn wir von Beziehungen sprechen, ob das die Beziehungen sind zu Mitmenschen oder zu Gott. Denn Gott, er hilft uns in all unseren Beziehungen. Wenn wir ihn denn lassen, das ist natürlich schon auch noch die Sache, wir müssen auch Gott helfen lassen. Es kann sein, dass aber trotz dieser Hilfestellung von Gott, das hat eben nicht klappt, weil wir immer noch fehlerhafte Menschen sind. Wir machen Fehler, welche dann die erfreuliche Gemeinschaft trüben. Das war damals in Philippi so und ist auch bei uns heute immer noch so. Auch bei uns kann einem immer wieder Streitsucht oder falscher Ehrgeiz begegnen. Streitsucht oder Ehrgeiz, welche aus dem Egoismus herauskommt. Aus dem Denken, ich und nochmals ich. Es geht um meine Karriere, es geht um meine Gesundheit, um meinen Job, es geht um mein Geld, es geht um meine Erlebnisse, um meinen Urlaub. Ich, mich, mir. Das ist das Denken von uns Menschen. Und das ist auch das Denken, woran unsere Gesellschaft so leidet, daran, wo sie erkrankt ist. Denn eben dieses Denken, das ist ein Irrweg, aus welchem Gott uns helfen möchte. Und deswegen hat das auch Paulus in seinem Text drin erwähnt, damit wir es uns vor Augen halten und auch uns bewusst sind, dass es das gibt. Und wir es dann auch möglichst vermeiden können und nach dem trachten können, was der Gemeinschaft, was den Beziehungen hilft. Paulus nennt da eigentlich drei Sachen. Erstens, wir sollen auf die Einigkeit untereinander bedacht sein. Zweitens, es ist gut, wenn wir die Demut als Schlüssel für die Beziehungen verstehen. Und drittens, dass wir auch immer den anderen im Blickfeld behalten sollen, auch daran denken sollen, was ihm hilft. Aber wieso jetzt zuerst einmal die Einigkeit? Wieso ist das wichtig, dass wir einig sein sollen? Es ist ja so, eine erlebte Gemeinschaft auf einer Gefühlsebene ist ganz wichtig. Aber es braucht auch eine inhaltliche Übereinstimmung. Ich mache ein Beispiel. Ich bin mir sicher, unter Ihnen ist der eine oder andere, der die klassische Musik so richtig liebt. Der sich freut, wenn man da zu einem Konzert hingehen kann und dann so ein Konzert erleben kann. Und da könnten wir jetzt alle zusammen hingehen und das alle zusammen erleben. Aber ob es dann allen gefallen würde, das hängt dann halt eben vom Musikgeschmack ab. Wenn jemand dann lieber Popmusik hat oder sonst irgendwie Rock oder sonst was, der würde dann sagen, also dieses Konzert, es war schon ein Erlebnis, aber ich hätte die Zeit auch anders nutzen können. Das Gleiche gilt natürlich auch umgekehrt. Wenn man zum Popkonzert geht, dann würden die Leute, die die klassische Musik lieben, sagen, ach nee, so lautes Musik und Geschrei, das brauche ich nicht. Daher ist eben die inhaltliche Übereinstimmung so wichtig. Und das ist auch bei Beziehungen so. Jacqueline und ich hatten vor unserer Hochzeit einen Ehevorbereitungskurs gemacht. Und da haben wir einfach uns nochmals unter anderem überprüft, die inhaltliche Übereinstimmung von ihr und mir. Wo wir einfach geschaut haben, verschiedene Bereiche angeschaut haben, müssen wir darüber nochmals sprechen oder ist alles, sind wir da auf dem richtigen Weg? Und ich mag mich erinnern, ein Bereich gab's, wo ihre Meinung und meine völlig entgegen waren, und zwar der Bereich wegen der Gartenarbeit. Ich habe gesagt, also das ist die Arbeit von der Jacqueline. Und sie hat gesagt, nee, das ist die Arbeit von Andreas. Die Konsequenz war, wir hatten lange keinen Garten. Und als wir dann einen hatten, wussten wir beide, Es ist unsere beide Aufgabe. So war es halt für uns möglich, vorher schon auf mögliches Konfliktpotenzial einzugehen und es möglichst zu vermeiden. Und so ist es eben wichtig, dass wir auf die inhaltliche Übereinstimmung immer wieder eingehen, auch in der Beziehung zu Gott. Er, Gott, er hat inhaltliche Angaben gemacht, was ihm wichtig ist. Er hat gesagt, liebt mich von ganzem Herzen. Er will uns nicht mit Götzen oder anderen Göttern teilen, sondern oder unserem Egoismus, sondern er will uns ganz haben. Und damit das klappen kann, braucht es eben die Demut. Damit halt eben das Zusammenleben untereinander klappen kann und auch mit Gott. Aber was ist jetzt nun eigentlich die Demut? Beziehungsweise, vielleicht ist es einfach, was ist sie nicht? Die Demut ist nicht Unterdrückung, wie ich schon am Anfang gesagt habe. Es ist also nicht so, dass sie befohlen werden kann. Also du musst jetzt demütig sein. Du musst das jetzt machen und sag ja keinen Mucks. Weil das wäre dann keine echte Demut. Das wäre Unterdrückung. Demut ist aber auch nicht Hochmut. Jemand hat da mal gesagt, Demut ist mein größter Stolz. Da macht mir keiner so schnell was vor. Wenn man sich das so ein bisschen vor Augen hält, keiner macht mir da etwas so schnell vor, also da schwingt so ein bisschen Hochmut mit drin, also es geht gar nicht. Diese Aussage ist nicht möglich. Denn Demut, echte Demut, die denkt vom anderen her. Die hat das Gegenüber im Blickfeld und achtet den anderen höher als sich selber. Demut ist jetzt aber nun auch nicht Bescheidenheit, sondern wer demütig ist, der nimmt sich selber ernst. Der weiß um seine Wünsche, um seine Bedürfnisse, um seine Gefühle. Man erkennt sich, wenn man demütig ist, zuerst mal sich selber. Die Stärken wie auch die Schwächen. Denn nur wenn man das wirklich vor Augen hat, kann man auch den anderen höher achten als sich selber. Ich möchte Ihnen da eine kurze Geschichte erzählen, um das so ein bisschen mehr zu verdeutlichen. Das sind zwei Brüder, welche nahe beieinander in der gleichen Ort leben. Der Jüngere ist verheiratet und hat Kinder. Und der Ältere ist alleine. Und die beiden haben zusammen Land, welches sie auch bewirtschaften, welches sie bebauen, also landwirtschaftlich betreiben. Sie ernten, sie pflügen zusammen, sie säen zusammen aus und sie ernten auch zusammen. Bei der Erntezeit, da haben sie das Getreide, welches sie angebaut haben, in zwei genau gleich große Haufen aufgeteilt und haben sich dann bei ihrem jeweiligen Haufen zum Schlafen niedergelegt. Der Ältere hat keine Ruhe gefunden. Er hat bei sich gedacht, eigentlich, was wir da gemacht haben, das ist doch nicht fair. Der jüngere Bruder ist verheiratet, hat Kinder, der braucht doch mehr als ich. Ich bin doch nur alleine. Das ist doch nicht fair. Das geht nicht. Also stand er auf, nahm einen Teil von seinem Getreide, ging heimlich zum Haufen von seinem Bruder hin und hat es dort abgelegt. Danach hat er sich wieder schlafen gelegt. Später ist dann der Jüngere aufgewacht und hat dann gedacht, also unsere Aufteilung gefällt mir nicht. Mein Bruder ist allein. Der braucht mal im Alter mehr als ich. Da hat niemand, der ihn unterstützt und für ihn schaut. Also stand er auf, nahm auch einen Teil von seinem Getreide und hat es beim Haufen von seinem Bruder niedergelegt. Am Morgen waren dann beide ganz erstaunt, dass ihre Haufen gleich groß waren, haben aber kein Wort darüber gesagt. In der zweiten Nacht warteten dann beide darauf, dass die jeweils andere schlafen sollte, nahmen dann von ihrem Getreide und auf einem Meter vom Weg sind sie einander dann begegnet und haben dann erkannt, wie gut das der jeweils andere mit einem meint. Das ist Demut, die den anderen im Blickfeld hat. Denn da denkt man auch an den anderen und was er braucht. Und das ist eben der Schlüssel für die Beziehungen, für gute Beziehungen. Da geht es nicht nur um mich, sondern auch darum, was auch der andere will. Und da ist es wichtig, dass wir auch dieses kleine Wörtchen auch, welches auch im Bibeltext, im Vers drin, im 4 drin steht, denkt nicht nur an eures eigenes Wohl, sondern auch an das der anderen. Dieses Wörtchen auch, das dürfen wir nicht überlesen. Es ist also nicht gemeint, dass man sich selber aufgeben soll. Seine eigenen Wünsche, Sehnsüchte und so, die sind nicht schlecht und sollen auch nicht unterdrückt werden. Denn wenn man sich selber nichts gönnt oder von sich selber sogar schlecht denkt, dann kann man sich gar nicht mit ganzer Kraft für den anderen einsetzen. Der Mittelweg ist also das Optimale. Also dass man nicht nur an sich selber denkt. Zum Beispiel, also ich brauche diesen neuesten PC ganz unbedingt. Das ist für mich gut, koste es, was es wolle. Im schlimmsten Fall, falls es nicht anders geht, dann müssen halt die anderen, die um mich rum sind, weniger essen. Aber es heißt auch nicht, dass man sich selber verneinen soll. Zum Beispiel, also alles ist gut, alles ist in Ordnung, auch wenn man selber kurz vorm Verhungern ist oder emotional am Abgrund steht. Das eben ist nicht der richtige Weg. Das Schöne bei der ganzen Geschichte ist, Gott erkennt uns. Er weiß das alles und er hilft uns. Denn er ist an unserer Seite, er ist bei uns. Er ist für uns da und er sorgt für uns. Er hält uns in unseren dunkelsten Stunden, da hält er uns bei unserer Hand. Und er tröstet uns da, wo wir ihn brauchen, da, wo wir wirklich verzweifelt sind, da ist er bei uns. Denn er hat uns immer im Blick. Und so können wir ihn und seinen Sohn Jesus, an ihm können wir uns orientieren. Das ist auch das Ziel einer demütigen Beziehung, Jesus Christus im Blickfeld zu haben, zu Christus zu kommen, bei Christus zu sein und ihn vor Augen zu haben. Denn Christus ist demütig. Denn er, der Sohn Gottes, er wurde Mensch, ein Menschenkind, und kam auf die Welt. Er nahm die Last unserer Fehler auf sich und hat für sie mit seinem Leben am Kreuz bezahlt, damit wir alle wieder bei ihm und bei Gott, seinem Vater, sein können. Und so sagt er uns, nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Amen.